hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Liebe Grüße, liebe Brüder. Es ist mir ein Vorrecht, heute mit Ihnen zu sprechen zu können. Wenn wir das Passafest und die Tage der ungesäuerten Brote beginnen, ein weiterer Zyklus von Gottes heiligen Tagen. In meiner heutigen Predigt möchte ich einige Fragen stellen und beantworten, und das wird uns helfen, uns auf das unglaubliche Vorrecht zu konzentrieren, das Gott jedem von uns heute anbietet. Und wir werden uns auch auf einige Herausforderungen konzentrieren, denen wir uns jeweils einzeln stellen müssen, wenn Gott beginnt, auf sehr persönliche Weise mit uns zu arbeiten. Ich habe die Predigt heute Fragen zum Passa und zu den Tagen der ungesäuerten Brote betitelt. Fragen, über die wir nachdenken müssen. Fragen sich diese während des Passafestes und während der Tage der ungesäuerten Brote. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist eine alte Frage und wir müssen uns dieser ständig bewusst sein. Wir müssen darüber nachdenken und es niemals für selbstverständlich halten. Und diese Frage ist, warum bist du hier? Warum bist du hier und warum bin ich hier? Sie wissen, als Kinder sind wir hier, weil unsere Eltern uns gebracht haben. Als junge Leute sind wir in vielen Fällen hier, weil unsere Eltern bei uns sind, aber es steckt noch mehr dahinter, nicht wahr? Im 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 14, werden junge Menschen erwähnt, die ein oder zwei Elternteile in der Kirche haben. Es heißt, dass sie heilig sind bevor Gott. Für Gott gehören sie zu einer ganz besonderen Kategorie, weil sie in einer besonderen Lebensweise auswachsen. Die Wahrheit ist gegeben von dem Zweck des menschlichen Lebens und warum wir hier sind. Und das ist etwas, das viele junge Leute in ihrem Alter nicht kennen und keine Ahnung davon haben. Wenn sie als Erwachsene hier sind, können sie hier sein, weil Freunde hier sind. Sie können hier sein, weil sie neugierig sind. Sie sind vielleicht seit 20 oder 30 Jahren oder schon länger hier. Aber wir wollen niemals vergessen, dass wir bei Gott in einer ganz besonderen Kategorie fallen, insbesondere bei jungen Menschen und ebenso auch das Gleiche für Erwachsene. Wenden wir uns an Johannes, Kapitel 15, Vers 16, wo Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern sprach, eigentlich beim Passa. Und er wollte grundlegende Dinge behandeln, grundlegende Aspekte des Christenseins. Und jetzt Johannes, Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass sie hingeht und Frucht bringt und eure Freude bleibt. Manchmal geben wir Kommentare wie, nun ich habe die Kirche gefunden oder ich habe die Wahrheit gefunden. Denn die Wahrheit ist, dass Gott uns berufen hat, dieser Gott hat uns gerufen und dann hat er uns auserwählt, mit uns zu arbeiten. Also sagt Jesus, du bist hier, weil der Vater dich auserwählt hat, hier zu sein. Denk darüber nach. Tragen Sie Ihren Namen hier ein. Ich habe dich erwählt, John, Sally, Sue, was immer Ihr Name sein mag, dass Gott beschlossen hat, dich zu berufen, dich zu erwählen. In Johannes 6, 44 wird erwähnt, dass niemand zu Jesus Christus kommen kann, wenn er nicht berufen ist, es sei denn, ihr Geist würde geöffnet. Wenn dein Geist geöffnet wurde, um die Wahrheit zu verstehen, um den Zweck des menschlichen Lebens zu verstehen, ist es ein ganz besonderer Segen. Es ist ein ganz besonderes Privileg. Das ist nichts Selbstverständliches und das ist etwas, was wir nie für selbstverständlich halten sollen. Ihre Berufung ist die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, anfangen, die Wahrheit zu verstehen, beginnen, den Plan Gottes zu verstehen. Viele von Ihnen haben vielleicht versucht, Ihre Freunde und Verwandte zu bekehren, vielleicht Eltern oder Kinder. Und du kannst sie nicht berufen. Sie können sich nicht selbst umwandeln. Sie müssen alleine kommen, um alleine zu stehen oder zu sehen. Und dieses Sehen und diese Fähigkeit zu verstehen hat damit zu tun, dass Gott beginnt, ihren Geist zu öffnen. Also hier zu sein, weil Gott dich berufen hat, hier zu sein, weil Gott es beschlossen hat, sie zu diesem Zeitpunkt zu berufen, ist ein ganz großes Privileg. Sie können im 1. Korinther Kapitel 1 lesen, wo Paulus an die Kirche in Korinth schreibt, die Mitglieder dort, Vers 26, 27 und 28, wo er sagt, dass nicht viele Weise, nicht viele Mächtige berufen sind. Gott ruft die Welt gerade nicht dazu auf, seinen Plan und Zweck zu verstehen. Er ruft nur wenige zu dieser Zeit. Die Welt wird gerufen und hat später ihre Chance. Aber im Moment bietet er nur sehr wenigen Menschen eine Gelegenheit oder diese Gelegenheit. Wenden wir uns jetzt an Matthäus Kapitel 13. Hier finden Sie eine Reihe interessanter Gleichnisse. In Matthäus Kapitel 13, Vers 10 bis 12. Matthäus Kapitel 13, Vers 10 bis 12. Und die Jünger traten zu ihm, also Jesus, und sprachen, warum redest du zu ihnen oder diesen Menschen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Aber Jesus sagte seinen Jüngern, dass es ihnen gegeben wurde. Es wurde ihnen gegeben und es wurde dir und mir gegeben, um die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und dazu gehört auch das Verständnis der Bedeutung der biblischen Feiertage. Diese Welt, die bekennende christliche Welt, kann diese Gleichnisse lesen und sie wissen etwas über die heiligen Tage. Und die heiligen Tage nun, die Juden behalten diese Dinge, aber wir müssen es nicht tun. Wir gehen nach dem Neuen Testament, das ist ihr Verständnis. Aber Jesus hielt das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Die Apostel hielten das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote ebenfalls. Die frühere Kirche hielt das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote und den Rest der heiligen Tage. Diese heiligen Tage stellen den Plan Gottes dar. Sie stellen den Erlösungsplan für die Menschheit vor. 7 Schritte, die von den Festen dargestellt werden, wie Gott mit Menschen arbeitet, um eine Gruppe von Menschen und schließlich die ganze Welt darauf vorzubereiten, Teil seiner Familie zu werden. Eines der Dinge, die die Kirche Gottes auszeichnen, ist, dass wir die heiligen Tage halten. Wir halten die Feste, die den Plan Gottes darstellen. Jetzt haben Sie das verstanden, indem Sie die Kirche besucht haben. Ihre Kinder werden das verstehen, wenn Sie die heiligen Tage einhalten, wenn Sie ihnen diese Dinge erklären. Aber sehr schnell beginnen diese 7 Schritte mit dem Passa, das uns an den Tod Jesu Christi erinnert. Er wurde der Retter der Menschheit und der Retter der ganzen Welt, wie es in Johannes Kapitel 4, Vers 42 geschrieben steht, der Retter der Welt, nicht nur für dich und mich, dass unsere Sünden vergeben werden können, weil er gestorben ist, um die Strafen dieser Sünden zu bezahlen. Das Passa erinnert uns jedes Jahr an diese unglaubliche Tatsache. Die Tage der ungesäuerten Brote, wenn wir Sauerteig aus unseren Häusern entfernen, erinnert uns daran, dass wir die Sünde aus unserem Leben entfernen müssen. Und darüber werden wir heute in der Predigt noch ein bisschen mehr sprechen. Der Pfingsttag, der später kommt, erinnert uns daran, dass wir Gottes Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, um uns bei diesem Prozess des Wachstums und der Überwinden zu helfen. Und dass Gott seinen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Und deshalb müssen wir die Sünde verstehen. Dann zeigen die heiligen Herbsttage, das Trompetenfest, die Rückkehr Jesu Christi. Er kommt tatsächlich zurück, um in die Weltangelegenheit einzugreifen. Darauf können wir uns schon jetzt freuen. Es ist etwas, das die Welt überraschen wird, aber wir sollen nicht überrascht sein. Der Versöhnungstag zeigt die Tatsache, dass Satan gebunden sein wird. Dies ist heute Satans Welt. Deshalb ist die Welt so durcheinander. Aber die Hoffnung ist, wenn Christus wiederkommt, wird Satan gebunden, und die bösen Einflüsse werden dann beseitigt. Also wird es eine ganz andere Welt geben. Eine sehr aufregende Welt wird es sein. Dann zeigt das Verbrückenfest das kommende Reich Gottes, wenn die Heiligen 1000 Jahre lang mit Jesus Christus regieren werden. Das ist jetzt unsere Gelegenheit, ein Teil davon zu werden, sich darauf vorzubereiten. Es ist eine sehr aufregende Gelegenheit. Und schließlich zeigt der letzte Tag, der letzte große Tag, eine Zeit, in der die ganze Menschheit die Chance haben wird, die volle Wahrheit zu erfahren, den Sinn des menschlichen Lebens zu lernen, den Sie und ich heute lernen können. Dies sind die unglaublichen Möglichkeiten, die Gott heute jedem von uns anbietet. Also warum werden wir berufen? Wenden Sie sich an 2. Thessalonicher. Wir wärmen uns hier nur etwas auf, um eine Perspektive zu bekommen, warum Gott uns heute ruft. Die Möglichkeit, die wir heute haben und die wir niemals für selbstverständlich halten wollen. Im Kapitel 2 der 2. Thessalonicher beginnen wir hier mit Vers 13, sagt Paulus und er schreibt an die Kirche von Thessalonich, also jetzt 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Nicht, dass wir vor Millionen von Jahren genannt worden wären, aber Gott hat einen Plan, der vor Jahren begann, vor Jahrhunderten, vor Tausenden von Jahren, aber von Anfang an beschloss er, eine Gruppe von Menschen zu berufen. Sie werden in der Bibel ersten Früchte genannt. Und dann noch schließlich der Rest der Welt, weil Gott sie von Anfang an zum Heil erwählt hat. Er hat sich dafür entschieden, eine Gruppe von Menschen als ersten Früchte zu berufen. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Sie wissen, Paulus predigte das Evangelium über ein bevorstehendes Reich Gottes, das Evangelium, das Jesus Christus auch predigte. Jetzt weiter mit Vers 14 bis 17, Vers 14 bis 17. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt, so steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an, die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allen guten Werken und Wort. Also, was uns hier gesagt wird, ist, dass Gott uns zur Erlösung berufen hat. Denken Sie jetzt eine Minute darüber nach. Wir sprechen hier mit der Erlösung über theologische Begriffe und einige andere Wörter, die wir verwenden werden. Die sind heute für viele Menschen einfach Fremdwörter. Viele Menschen denken heute nicht an Erlösung, die eine sehr spirituelle Konnotation hat. Aber wenn Sie das Wort Erlösung erforschen, bedeutet dies, vor der Gefahr zu retten, vor der Gefahr gerettet zu werden. Es kommt eine Trübsal, es wird eine sehr schwierige Zeit geben, aber Gott ruft eine Gruppe von Menschen dazu auf, sie vorzubereiten und sie wirklich von der kommenden Trübsal zu retten, wenn wir uns zusammenreißen, wenn wir tun, was wir tun müssen. Aber wir wurden zur Erlösung gerufen, was bedeutet, von der Gefahr zu retten oder vor der Zerstörung gerettet zu werden. Die Person, die sich von Gott abwendet, wird im Feuersee dem ewigen Tod gegenüberstehen. Aber wir können von diesen Dingen gerettet werden, wenn wir jetzt bestimmte Entscheidungen treffen. Das Wort Erlösung bedeutet auch, einen Neuanfang zu bekommen. Wenn wir erkennen, dass unsere Sünden vergeben wurden, jetzt haben einige Menschen nicht viele Sünden begangen, vielleicht haben andere es getan, ist es eine Erleichterung zu wissen, dass diese Sünden vergeben werden können, wenn wir umkehren und wenn wir uns ändern. Erlösung wird als Geschenk beschrieben. Es ist nichts, das wir verdienen. Es ist ein Geschenk, das Gott denen anbietet, die er beruft, wenn wir bestimmte Änderungen vornehmen. Andere Worte sind Erlösung und Rechtfertigung. Wir können vor Gott gerechtfertigt sein, direkt vor Gott stehen, wenn wir von unseren Sünden umkehren. Wir können mit Gott versöhnt sein. In dieser Welt, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, sind wir nicht mit Gott versöhnt, aber wir können durch Gottes Plan versöhnt sein. In Hebräer Kapitel 2, Vers 3, das können Sie selbst nachher nachschlagen, warnt Paulus dort, oder Paul dort, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Wende dich nicht ab von dem, wozu Gott dich berufen hat, um zu verstehen, wirf das nicht weg. Tu nicht wegdriften, das ist einfach wichtig zu bleiben und nicht zu gehen. Paulus sagt dort, vernachlässige nicht dieses unglaubliche Geschenk der Erlösung, das Gott jedem von uns anbietet. Dies sind die Verheißungen, die Gott macht, dass wir berufen werden können. Er wird mit uns arbeiten, wir können Erlösung empfangen, wir können ewiges Leben gewinnen. Das sind die Belohnungen. Aber es gibt einige Dinge, die wir tun müssen. Und wir müssen über diese Dinge nachdenken, wenn wir durch das Passafest und die Tage der ungesäuerten Brote gehen. In Philippa 2, Vers 12 erwähnt Paulus dieses für die Mitglieder der Kirche in Philippi. Er sagt, er arbeite dein eigenes Heil mit Angst und Zittern, um unser eigenes Heil mit Angst und Zittern zu erarbeiten. Das ist wichtig. Es gibt Dinge, die wir tun müssen. Und wir werden heute in dieser Predigt darüber sprechen. Wir lesen dort auch, dass Gott mit uns arbeiten wird, wenn wir unser Heil mit Angst und Zittern erarbeiten. Gehen wir jetzt zu 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus mit der Gemeinde in Korinth spricht. Und es war eine große, geschäftigte, weltliche Stadt im alten Römischen Reich. Es gab viele Handelswege, die dort verliefen. Es gab viel Kommen und Gehen. Es war Geld zu verdienen. In Korinth waren viele sündige Dinge im Gange. Tatsächlich lautet der Begriff Korinthisieren im Grunde genommen, wirklich weltlich zu sein, wirklich weltlich zu leben. Also schreibt er an diese Gruppe von Menschen und er spricht über das Passa und wie wir uns dem Passa nähern sollten. Im 1. Korinther Kapitel 11, beginnend hier mit Vers 27, da heißt es, hier im 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot ist, er spricht hier über das Trinken des Weines und das Essen des Brotes während des Passafestes. Jetzt Vers 27 ganz. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Passa ist nicht nur ein Ritual, es ist eine sehr ernste symbolische Praxis. Wenn wir am Brot teilnehmen, brechen wir es. Es ist ungesäuertes Brot, das ungesäuerte Leben Jesu Christi darstellt, das er perfekt für uns gelebt hat. Dann hat er dieses Leben für uns geopfert. Der Wein zeigt das Blut Jesu Christi. Er starb am Kreuz, damit uns vergeben werden konnte, dass wir diesen Neuanfang haben können. Das Passa erinnert uns an dieses sehr ernste Opfer, das Jesus Christus dargebracht hat. Und dann heißt es weiter hier im gleichen Kapitel, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Mit anderen Worten, wenn wir am Passa teilnehmen, müssen wir uns selbst untersuchen und uns an die Sünde erinnern, die Gott uns vergeben hat. Wir müssen uns an diese Dinge erinnern, die Tatsache, dass wir keine Vergebung verdienen, aber Gott hat uns das gegeben. Jetzt Vers 29 im gleichen Kapitel, Vers 29. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Ja, Gott sieht, er sieht. Wenn er sieht, dass wir am Passa teilnehmen und es nur leichtfertig nehmen und zurückgehen und wieder sündigen, ist es schlimm, ohne den Leib des Herrn zu erkennen. Vers 30, im gleichen Kapitel, Vers 30. Darum sind auch viele Schwache und krank unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Also er spricht hier davon, dass Passa könnte jemand leichtfertig nehmen und nicht wirklich zu bereuen, sich nicht wirklich zu verändern. Also sollten wir dies nicht leichtfertig tun. Sie wissen, dass die physikalischen Gesetze Gottes brechen können, indem wir zu viel essen und nicht trainieren und eine Reihe von solchen Dingen tun, um unseren Körper zu schädigen. Wenn wir diese Dinge nicht bereuen, werden wir krank und können sterben. Wenn wir rauchen, werden sie bestimmte Konsequenzen für sich selbst haben. Wenn sie zu viel trinken oder sich auf alle Art von sexuellen Aktivitäten einlassen, werden sie krank und sterben vielleicht. Wenn wir die Tatsache, dass uns vergeben werden kann, leicht nehmen, wird dies Konsequenzen haben. Denn in Vers 31 heißt es hier im gleichen Kapitel, wenn wir uns selbst richten würden oder richteten, wenn wir uns selbst untersuchen würden, so würden wir nicht gerichtet. Mit anderen Worten, wenn wir uns selbst untersuchen und Dinge loswerden würden, denen wir erkennen, dass sie falsch sind, wird dies Konsequenzen für uns haben, dann müssen wir nicht von Gott gerichtet werden. Jetzt Vers 32 im gleichen Kapitel, Vers 32. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also das Passa, das wir einhalten, um Lektionen zu lernen, die Tatsache zu schätzen, dass wir vergeben wurden oder Vergebung haben dürfen, dass wir sicherlich stellen müssen, dass wir nicht wieder in diesen Sünden zurückkehren. Während der Tage der ungesäuerten Brote müssen wir uns also wirklich selbst untersuchen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, während wir durch die Tage der ungesäuerten Brote gehen, um Dinge zu identifizieren und loszuwerden, die nicht in unser Leben gehören. Denn wenn wir im Reich Gottes sein wollen, müssen wir einige Dinge überwinden. Gehen Sie jetzt zu Titus Kapitel 2. Paulus schreibt an Timotheus und an Titus, um ihnen Anweisungen zu geben, wie sie eine Gemeinde führen sollen, wie man mit Gottes Volk arbeitet. Jetzt im Titus Kapitel 2, Vers 11. Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gnade ist unverdiente Vergebung und dass wir Erlösung bringen. Und das wird Erlösung bringen, wenn wir die Tatsache ausnutzen, dass uns vergeben werden kann. Jetzt Vers 12 im gleichen Kapitel, Vers 12. Und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem göttlichen, ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Gott ruft uns durch seine Barmherzigkeit und vergibt durch seine Barmherzigkeit unsere Sünden. Aber dann müssen wir unser Teil dazu beitragen. Er spricht hier über Gottlosigkeit leugnen und weltliche Lust zu leugnen. Die Welt wird uns in vielerlei Hinsicht in Versuchung führen. Sie schalten ihren Computer ein und alle möglichen Dinge tauchen auf. Und du stehst von der Entscheidung. Werde ich mir das andehnen? Drücke ich diesen Knopf? Oder soll ich dies einfach lassen und weggehen? Wir müssen lernen, die weltliche Lust zu leugnen, die uns in die falsche Richtung führt. Wir sollten nüchtern und ernsthaft leben, nicht auf eine leichtsinnige Weise, nicht auf dumme Weise, nicht auf gefährliche Weise. Wir sollen rechtschaffen leben. Im Psalm 119, Vers 172 heißt es, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Wenn wir also gerecht sein und gerecht leben wollen, müssen wir nach den Geboten Gottes leben. Wir müssen das zu einem Ziel in unserem Leben machen. Und das sollen wir besonders während der Tage der ungesäuerten Brote tun. Jetzt Titus Kapitel 2, Vers 13. Titus Kapitel 2, Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Das sind also Dinge, die wir uns besonders während der Tage der ungesäuerten Brotes konzentrieren müssen, die wir beachten sollten. In den Offenbarung Kapitel 2 und Offenbarung Kapitel 3 schreibt Johannes dort Briefe an die sieben Kirchen. Es ist interessant, dass in allen sieben dieser Briefe erwähnt wird, dass die Überwinder im Reich Gottes werden sein werden. Überwinder Menschen, die sich den Herausforderungen stellen, denen sie gegenüberstellen oder gegenüberstehen. Stelle dich ihnen direkt und greife nach Dingen, die wirklich gehen müssen und aus deinem Leben verbannt werden müssen, den Sauerteig loszuwerden, der in unserem Leben ist. Also wir müssen Überwinder werden. Vielleicht möchten sie während der Tage der ungesäuerten Brote eine Liste von Dingen aufschreiben, von denen sie erkennen, dass sie sie überwinden müssen. Lesen Sie die Broschüre über die 10 Gebote durch. Vielleicht ein Gebot pro Tag. Sie benötigen ein paar zusätzliche Tage, ja, aber Sie können 2 Gebote am selben Tag durchgehen, vielleicht 1 am Morgen und 1 am Abend. Aber lesen Sie diese durch und denken Sie über sie nach und fragen Sie sich, ob hier etwas passt. Gibt es einen Schuh, der passt, wenn ich ihn anziehe? Und dann bemühen Sie sich, das loszuwerden. Entwickelt Sie einen Plan, um die Dinge loszuwerden, die nicht in Ihr Leben gehören. Und das müssen wir tun. Eine weitere Warnung, nur um sich dessen bewusst zu sein, gehen wir jetzt zurück nach Matthäus Kapitel 7. Und dies ist etwas für diejenigen von uns, die schon seit einiger Zeit in der Kirche sind. Wir müssen über diese Dinge nachdenken, weil es mehr bedeutet, im Reich Gottes zu sein, als jede Woche nur zur Kirche zu gehen. Im Reich Gottes zu sein bedeutet mehr, als nur die heiligen Tage zu halten. In Matthäus Kapitel 7 ist dies auch Teil der Bergpredigt, in der Jesus erneut mit seinen Jüngern über die Grundlagen des Christentums sprach. Jetzt Matthäus Kapitel 7, Vers 21, Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Also nicht jeder, der über das Himmelreich Bescheid weiß, nicht jeder, der im Himmelreich sein will, wird in das Himmelreich eingehen. Jetzt weiter in Vers 21. Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Mit anderen Worten, wir müssen lernen, Gott zu gehorchen. Wir müssen uns das Ziel setzen, unserem himmlischen Vater zu gehorchen. Vers 22, es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, also wenn Christus wiederkommt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, gesagt, gepredigt in deinem Namen also, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan. Aber Jesus sagt ihnen hier in Vers 23, dann werde ich, also Jesus Christus, ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Mit anderen Worten, wir hatten nie eine wirklich tiefe persönliche Beziehung. Du hast die Anweisungen, die ich dir gegeben habe, nie wirklich ernst genommen. Ihr habt meine Gebote nicht gehalten und die Anweisungen, die ich in meinem Wort gegeben habe, nicht befolgt. Für diejenigen von uns, die schon längere Zeit hier waren, müssen wir uns an die Dinge erinnern. Und ich predige nicht nur zu dem Kirchenchor, sondern auch mir selbst. Wir müssen es sehr ernst meinen und nehmen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Dinge loszuwerden, die nicht in unser Leben gehören, damit wir tatsächlich im kommenden Reich Gottes sein können. Das Passafest und die Tage der ungesäuerten Brote sollten uns helfen, die unglaubliche Gelegenheit zu schätzen, die Gott uns anbietet, uns zu berufen und uns zu wählen, uns seinen Geist zu gewähren, mit uns zu arbeiten, um uns auf das kommende Reich Gottes vorzubereiten und auch, dass unsere Sünden vergeben werden, wenn wir umkehren und uns ändern. Und deshalb sind wir hier, Brüder. Wir sind hier, weil Gott uns gerufen hat. Er hat uns auserwählt, um zu dieser Zeit berufen zu werden und mit uns zu arbeiten. Das sind also Dinge, an die wir uns erinnern und erkennen müssen, dass heute nicht viele ernannt werden und nicht viele werden auserwählt, es werden nicht viele gewählt. Aber wir müssen unsere Berufung ernst nehmen. Wir nehmen das Passa ernst, wenn wir an Brot und Wein teilnehmen, die den zerbrochenen Körper und das Blut Jesu Christi darstellen, das für uns vergossen wurde. Aber es gibt noch einige andere Dinge, die wir tun müssen. Einige andere Fragen, die wir uns stellen müssen. Eine dieser Fragen lautet, sind Sie konvertiert oder wirklich umgewandelt worden? Woher weißt du, dass du konvertiert bist? Wie bekehrt bist du? Warum ist das so wichtig? Sie wissen, dass Jesus in Matthäus 18, Vers 3 erwähnt, jetzt stritten sich seine Jünger im Grunde untereinander und sie stritten sich beim Passafest. Und sie stritten sich mehrmals, wer der Größte im Reich Gottes sein würde. Sie waren fleischlich, sie hatten noch keinen Geist Gottes, aber sie wussten, was das Versprechen war, genauso wie viele von ihnen wissen, was das Versprechen ist. Jetzt die Gelegenheit, die Einladung zu haben, in Gottes Reich zu sein, ewiges Leben zu gewinnen, mit Jesus Christus auf diese Erde zu regieren, für immer zu leben. Und wie wir älter werden, bekommen wir ein viel tieferes Verständnis dafür, was es bedeutet, für immer zu leben. Ich habe kürzlich mit einer Person gesprochen und er sagte, du weißt, ich werde gerne für immer leben. Und dies war eine ältere Person, aber er sagt, ich denke, ich muss zuerst sterben. Mit anderen Worten, geh ins Grab und komm dann in der Auferstehung heraus. Aber Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3 folgendes zu seinen Jüngern. Matthäus 18, Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet nicht wie Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also es sei denn, du bist bekehrt, und die Schrift sagt uns dasselbe, wenn wir nicht bekehrt sind, werden wir nicht ins Reich Gottes sein. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 wird dort erwähnt, dass wir umkehren und uns bekehren müssen, damit unsere Sünden ausgelöscht werden können. Wir müssen umkehren und uns bekehren, damit unsere Sünden ausgelöscht werden können. Wenn wir nicht bereuen, wenn wir nicht bekehrt sind, werden unsere Sünden nicht ausgelöscht. So einfach ist das. Dann werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Also warum sind Reue und Bekehrung theologische Begriffe? Und die Welt spricht heute nicht mehr theologisch. Dies ist für die meisten Menschen heutzutage eine Art Fremdsprache. Reue, Bekehrung, Reue von was? Von was sich zu bekehren? Sie sprechen über die Umwandlung wie von Sparbriefen in etwas anderes. Es ist nicht das, worüber es hier spricht. Im Großen und Ganzen sind junge Leute heute nicht religiös. Sie sind in Englischen Nuns oder keiner, wie sie gesprochen werden, nicht diese katholischen Nonnen, aber sie glauben an nichts. Viele junge Leute von heute, sie gehören keiner religiösen Gruppe an, weil es einfach nicht notwendig ist in ihren Augen. Sie können ihr Leben leben, ohne in die Kirche zu gehen. Sie können ihr Leben leben, ohne zu beten. Sie können all diese Dinge tun, ohne religiös zu sein. Sie können ihr Leben ohne Religion leben. So wird den Leuten gesagt. Aber eines Tages wird es eine große Lücke geben und es wird eine große Überraschung geben. Aber lassen Sie uns diese Begriffe nur ein wenig definieren, da dies heutzutage für viele Menschen Fremdbegriffe sind. Aber wir müssen diese Dinge klar verstehen. Bekehrung im spirituellen Sinne im biblischen Sinne ist mehr als nur an Gott zu glauben. Es ist mehr als nur dem Herrn dein Herz zu geben. Es ist mehr als nur einer Kirche beizutreten. Das bedeutet nicht, dass du umgekehrt bist oder konvertiert bist. Die sind Praktiken, die nichts über die Konvertierung aussagen. Sie können den Sabbat und die heiligen Tage halten. Das bedeutet nicht, dass sie bekehrt sind. Umkehr und Bekehrung ist ein Prozess. Umkehr und Bekehrung ist ein Prozess, der im Laufe der Zeit stattfindet. Es beinhaltet Veränderungen in jedem Aspekt unseres Lebens und bewusste Veränderungen in jedem Aspekt. Es dauert ein Leben lang. Gott gibt uns ein Leben, in dem wir uns bekehren können, in unserer Bekehrung zu wachsen. Umkehr und Bekehrung sind nicht nur etwas, was wir einfach tun. Bei der Taufe und dann, es ist alles vorbei. Jetzt bin ich bereit für das Königreich Gottes. Nein, Umkehr und Bekehrung sind ein Prozess, an dem wir beteiligt sind. Es beinhaltet unsere Beziehung zu Gott, indem wir uns von ihm führen und leiten lassen. Das Wort Bekehrung kommt aus dem Alten Testament, einem hebräischen Wort sub, S-U-B, und es bedeutet, eine Wahl zu treffen. Sie treffen eine Wahl zwischen Gottes Weg und dem Weg der Welt, richtig über falsch wählen. Aber dies sind heute für die Menschen bedeutungslose Begriffe. Was ist wichtig, was ist falsch, niemand weiß. Die Bibel definiert diese Dinge. Bekehrung, das Wort im Alten Testament, bedeutet also, eine Wahl zu treffen, in Buße zu Gott zurückzukehren. Mit anderen Worten, sie wenden sich von einem Weg zum anderen. Sie können Davids Haltung der Reue lesen. Sie können das in Psalm 51 sehen, wenn er eine Sünde begangen hatte, aber er sagte, Gott, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe gegen dich gesündigt. Wasche mich, mach mich sauber, zeig mir die rechte Richtung. Er spricht von seiner Bekehrung und einer tiefen Bekehrung. Das Wort im Neuen Testament ist Epistrepho. Es bedeutet, sich umzudrehen, von einer Richtung in eine andere zu drehen, wechseln. Und darüber sprach Jesus in Matthäus Kapitel 18, wenn du nicht bekehrt bist, wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Und Reue ist ähnlich. Im Alten Testament ist das Wort Nacham, N-A-C-H-A-M, und es bedeutet, sich zu entschuldigen. Es tut einem sehr, sehr leid. Im Neuen Testament ist das Wort Matanoeo, M-E-T-A-N-O-E-O, Matanoeo. Es bedeutet, anders zu denken oder es zu überdenken. Wenn Sie etwas getan haben, etwas zu und dann, Sie erkennen etwas und dann tun Sie es überdenken. Vielleicht habe ich nicht das Richtige getan oder erwählt. Vielleicht sollte ich etwas anderes tun. Es bedeutet, mit Trauer von einer Richtung in die andere zu drehen, sich mit Trauer von einer Richtung in die andere zu drehen und in eine andere Richtung gehen. Und dies sind theologische Begriffe, die die Welt nicht weiß und die Welt denkt nicht in dieser Theologie. Ich hörte einmal einen Witz über zwei Prediger, die angeln gingen, und sie fuhren diese alte Straße hinunter und parkten, wo es ein Angelloch gab. Sie fingen an zu fischen und hörten ein Auto ziemlich schnell diese alte Straße entlang zu fahren und dachten, Junge, der fährt aber schnell. Und dann hörten sie die Bremsen quietschen und dann ein ganz großes Plätschern. Und dann war es alles ruhig für eine Weile. Und dann kam ein anderes Auto herunter, dasselbe, Bremsen quietschen, ein großes Plätschern und dann war es wieder still. Also steht einer dieser Prediger auf und sagt, ich muss das überprüfen und rausfinden, was passiert ist. Und er geht dorthin und findet heraus, dass die Brücke nicht mehr ganz vorhanden war. Es war eine alte Brücke, sie war eingebrochen und die Autos fuhren hoch und sahen, dass ein Teil der Brücke nicht mehr da war und sie gingen ins Wasser und trieben flussabwärts. Also fischten sie weiter und sagten, dies ist wirklich schlimm und schrecklich, dass diese Dinge passieren. So hörten sie ein anderes Auto die Straße herunterkommen, also sah einige der Prediger sich um, da lag ein Stück Pappe am Feuer und da war ein Stück Holzkohle. Also hat er etwas auf diesem Stück Pappe geschrieben und rennt zur Straße, während dieses Auto die Straße herunterkommt. Und mit diesem Schild begann er mitten auf der Straße wie wild zu winken. Der Fahrer fängt an zu hupen, aus dem Weg, aus dem Weg. Also sprang er aus dem Weg und das Auto fiel ebenfalls ins Wasser wie die anderen und es spritzte und das Auto floss dem Fluss also auch hinunter. Dann ging der Prediger zu seinem Freund zurück und sagte, weißt du, das ist wirklich schrecklich. Und der andere Prediger sagte, was hast du denn auf dem Schild geschrieben? Was hieltst du da hoch? Er hielt es hoch und es sagte, tue Buße, tue Buße. Aber natürlich für die Fahrer bedeutet das heute nichts. Es bedeutet nicht für sie, sich umzudrehen und in eine andere Richtung zu gehen. Aber der Prediger dachte in theologischen Begriffen. Deshalb müssen wir diese Begriffe heute in unserem eigenen Gedanken definieren. Umkehr bedeutet, sich mit Trauer umzudrehen, wenn wir erkennen, dass wir die Gesetze Gottes gebrochen haben, die Jesus Christus zum Sterben gebracht haben. Wir müssen das verstehen, Reue, mit Trauer von einer früheren Lebensweise zu einer anderen Lebensweise zu wechseln, weil unsere Sünden ausgelöscht werden können. Sünde ist auch etwas, das wir definieren müssen, sonst wird es bedeutungslos. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 heißt es, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Sünde spricht oder bricht die Gesetze Gottes und diese Gesetze sind die 10 Gebote Gottes. Sie sind die 10 Gebote Gottes, wie ich bereits erwähnt habe, während der Tage der ungesäuerten Brote wäre es gut, die Broschüre über die 10 Gebote ganz durchzulesen. Denken Sie an diese, meditiere über das, was du liest und mache vielleicht eine Liste von Dingen, von denen du erkennst, dass du sie ändern musst. Und dann mache einen Plan, entwickle einen Plan, wie soll ich damit aufhören, wie kann ich damit aufhören und diese Dinge loswerden. Einige Jahre lang unterrichtete ich Kurse in Gesundheitserziehung und einer der Ansätze für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollten, bestand darin, das Rauchverhalten durch ein anderes Verhalten zu ersetzen. Sie ersetzen das schlechte Verhalten durch etwas, das mit diesem schlechten Verhalten nicht vereinbar ist. Von einer der empfohlenen Ansätze, oder es war befohlen, einige Karotten und Sellerie zurechtzuschneiden und in den Kühlschrank aufzubewahren. Und wann immer sie versucht, Waren zu rauchen, gehen sie einfach zum Kühlschrank, holten sie sich eine Karotte oder den Sellerie heraus und sie müssen ihn in ihren Fingern halten. Und sie können nicht gleichzeitig eine Zigarette halten und eine Karotte oder Sellerie halten. Also machst du etwas anderes, du machst etwas anderes anstatt. Wenn sie nicht danach streben, Christ zu sein, beten sie auch und fragen Gott, gib mir die Kraft, hilf mir, das Richtige zu tun und nicht das Falsche. Wir erinnern uns daran, dass das Brechen der Gesetze Gottes das Opfer Jesu Christi verspottet. Es gibt also Dinge, die wir tun können, aber Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenden Sie sich an 1. Korinther, Kapitel 6, wo einige dieser Sünden beschrieben werden. Paulus schreibt hier an die Kirche in Korinth. Und sie wussten, was Sünde ist, oder sie lernten, was Sünde ist, weil eine Reihe dieser Dinge, die Paulus auflistete, jeden Tag vor sich gingen und mit denen sie sich jeden Tag versucht wurden. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Paulus sagt Folgendes. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Oder weißt du nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Nun, wie wir zuvor im Psalm 119, Vers 172 definiert haben, heißt es, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit würde also die Gebote Gottes brechen. Wie Paulus hier in Vers 9 erwähnt, nochmal 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Oder weißt du nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Also diejenigen, die die Gesetze Gottes brechen. Und weiter heißt es hier in Vers 10, lass dich nicht täuschen. Und dann listet er eine Reihe von sündigen Verhaltensweisungen auf. Weder Unzüchtige, und das ist Sex außerhalb der Ehe oder Sex vor der Ehe, noch Götzendiener, also Menschen, die Idole verehren. Denn zu Paulus Zeiten verehrten sie Athena. Sie verehrten verschiedene griechische und römische Götter. Heute verehren wir vielleicht das Auto, das wir kaufen wollen. Wir haben einfach Lust darauf. Und wir verehren andere Dinge, verehren uns selbst, unser Selbstbild. Und er sagt, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, die sich Sex außerhalb der Ehe, wenn sie verheiratet sind, noch Homosexuelle. Die Bibel spricht darüber und sagt, dass dies einfach ein Gräuel ist, es ist eine Sünde. Oder Sodomiten, Menschen, die sexuell und moralisch sind, noch Diebe, also du sollst nicht stehlen, noch Begierende, Menschen, die nach anderen Dingen begehren oder verehren, noch Säufer oder Trunkenbolde, du kennst Party, 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 oder Erpresser, wo sie Geld von anderen Menschen erpressen, werden das Reich Gottes nicht erben. Paulus macht also sehr deutlich, dass dies Dinge sind, die zur Sünde beitragen oder mit denen wir versucht werden können. Diese werden auch im Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 erwähnt, dass Menschen, die feige oder abscheuliche Dinge tun, morden oder sexuell unmoralisch sind, Zauberer, Lügner, Götzendiener im Grunde genommen zum Feuer sie gehen, wenn sie nicht bereuen, wenn sie nicht erkennen, dass diese Dinge falsch sind und wenn sie es nicht bereuen, sich nicht bekehren. Ich denke, die meisten von uns hier verstehen, dass diese Dinge alle Sünde sind. Aber David erwähnte auch in Psalm 90, Vers 8, er spricht über seine geheime Sünden, dass Gott sich bewusst ist, dass andere Menschen sich dessen möglicherweise nicht bewusst sind. Dies sind Dinge, die wir möglicherweise tun, wenn niemand anders zuschaut oder wenn niemand anders sieht. Eine andere Sache möchte ich hier erwähnen. Sie können 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 bis 11 durchlesen und es spricht darüber, dass dort die Beispiele der Israeliten im Alten Testament aufgezeigt wurden, sexuelle Unmoral, Götzendienst und Ehebruch. Aber es werden auch Beschwerdeführer oder Murmler als sündiges Verhalten erwähnt, bei dem sie ständig stöhnen oder sich ständig beschweren. Ich mag nicht, was die Kirche lehrt. Ich stimme nicht mit dem überein, was die Kirche lehrt. Ich mag Mr. Weston nicht. Ich mochte Mr. Herr Meredith nicht. Und ich mag den Ältestenrat auch nicht oder wen auch immer. Die Israeliten hatten ein echtes Problem mit dem Murmeln. Du kannst dieses Wort nachschlagen. Es wird ungefähr 40 oder 50 Mal in der Bibel verwendet. Murmler, Beschwerdeführer. Sehr interessant, wenn Sie sich 4. Buch Mose Kapitel 11, 12, 13, 14, 15 und 16 ansehen. Aber in dem 4. Buch Mose Kapitel 12 war dies unmittelbar, nachdem Gott Moses angewiesen hatte, 70 andere Führer zu ernennen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren im Grunde Mose, Miriam und Aaron für alles verantwortlich. Aber dann sagte Gott, er nenne 70 andere, um bei der Verwaltung der Nation zu helfen. Gleich danach begannen Miriam und Aaron sich zu beschweren. Sie suchten ein Thema aus, einen Aspekt in Moses Leben, auf den sie sich konzentrieren wollten. Infolgedessen hatten sie beide Probleme. Miriam wurde aussätzig. Gott schätzt diese Dinge nicht. Und Im vierten Buch Mose Kapitel 14 begann sich die ganze Gemeinde gegen Mose zu beschweren. Du hast uns hierhin in die Wüste gebracht, um uns zu töten. Warum hast du uns nicht einfach in Ägypten gelassen, wo wir Fleisch und Essen hatten? Aber du hast uns hierher gebracht, um uns zu töten. Und die Gemeinde erlitt einen schweren Verlust an Leben, weil sie sich gegen Moses beschwerten, den Mann, den Gott zu dieser Zeit benutzt hatte. Und dann sammelte Korah, der Levit war, in 4. Buch Mose Kapitel 16, 250 andere Führer in Israel, und die beschwerten sich über Moses. Es sagt uns nicht, worüber sie genau sich beschwert haben und hatten. Moses, du nimmst zu viel Autorität auf dich. Jetzt kam Moses aus einem militärischen Umfeld. Es war anscheinend ein General, oder er war ein General in einer der Armeen des Pharao gewesen. Und er hätte vielleicht ein bisschen, du machst du's, du machst dies, du machst das, und Befehle gegeben, Befehle erteilt. Die Bibel sagt uns dies nicht ganz genau. Aber da war etwas, das Korah andere Führer, 250 andere führende Personen bringen konnte, um sich gegen Moses zu beschweren. Im Grunde auf ihre Seite gegen Moses zu bekommen. Und Gott sagte im Grunde, ich werde die Erde öffnen, trete zurück, und sie verschwanden, die Ankläger. Aber dieses Murmeln war ein echtes Problem für die Israeliten, und heute ist es nicht anders. Wir haben diese kleine Geschichte, in denen wir über einen Prediger rösten, wie man so sagt, wo die Leute nach der Kirche nach Hause gehen und dann sagen, was sie an dem Pfarrer nicht mögen, und über andere, die in der Kirche sind, oder andere führende Personen in der Kirche schlecht drüber sprechen. Das können wir nicht machen. Ich würde sagen, die sind wahrscheinlich eher einige der geheimen Sünden, die in der Bibel nicht wirklich erläutert werden. Es sagt nicht viele oder nicht viel, aber es ist da, wenn dieses Wort verwendet wird, wie Beschwerdeführer und Murmle ein Problem sind. Es steht in der Bibel. Das ist also etwas, das wir uns vielleicht auch ansehen möchten, wenn wir uns selbst untersuchen, während wir uns dem Passafest nähern und durch die Tage der ungesäuerten Brote gehen. Was sind einige der Merkmale einer verwandelten, umgewandelten Person? Wir bewerten, wie konvertiert und bekehrt wir doch sind. In Mose, 3. Mose, Kapitel 26 und Kapitel 5 oder 5. Mose, Kapitel 28 heißt es, wenn du Gott gehorchst, wirst du gesegnet. Wenn dein Leben wirklich schwierig ist und sie werden nicht gesegnet, vielleicht machen sie eine Selbstuntersuchung, Selbsteinschätzung. Was mache ich falsch? Was sollte ich ändern? Und was würde Segen statt Konsequenzen bringen? In Matthäus Kapitel 5, Vers 48, wo Jesus mit seinen Jüngern sprach, sagte er, bemühe dich, vollkommen zu sein. Sei du also perfekt. Jetzt ist keiner von uns perfekt. Aber was dieses Wort bedeutet, es bedeutet geistig reif. Ja, geistig reif, wo sie das Große sehen oder das Ganze sehen und sich bemühen, innerhalb der Richtlinien zu bleiben, die Gott uns gibt. Paulus erwähnt in Römer Kapitel 6, Vers 4, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln müssen. Mit anderen Worten, wir ändern die Richtung, wenn Gott uns ruft. Wenn wir umkehren und uns ändern, gehen wir in eine andere Richtung. Wir bemühen uns, in der Neuheit des Lebens zu wandeln, Gottes Leben, seinen Anweisungen zu folgen. Und wie in Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 26 geschrieben steht, wollen wir uns bemühen, die Früchte des Geistes zu entwickeln und auszuüben. Wir versuchen buchstäblich das zu tun, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Manchmal müssen wir sehr geduldig mit Menschen sein, die wir lieben wollen, weil sie uns auf die eine oder andere Weise verärgern, geduldig sein mit Menschen, die uns auf die Nerven gehen, so gesagt, und die uns irritieren. Du zeigst, dass die Liebe geduldig ist oder sein kann. Geduld kann Liebe zeigen. Aber das sind Dinge, nach denen wir eigentlich streben wollen. Und loswerden und aufhören, die hassgefüllten Kommentare zu machen, die abfälligen Kommentare, falsche Handlungen und so weiter. Aber setzen Sie sich irgendwann am Freitagabend hin und lesen Sie einfach Galater Kapitel 5 durch und fragen Sie sich, wo war die Nadel oder meine Tendenz? Wo war mein Verhalten in der letzten Woche? Ist es hier drüben in den Werken des Fleisches oder hier drüben in den Werken des Geistes, in Früchten des Geistes? Und wie kann ich nächste Woche Fortschritte machen und nicht hierher zurückkehren? Die Bibel spricht davon, dass Sauerteig eine Art Sünde ist. Während wir durch die Tage der ungesäuerten Brote durchgehen, wenn wir diese ungesäuerten Brotstücke essen, müssen wir darüber nachdenken. Ich muss den Sauerteig loswerden und ungesäuertes Brot essen. Wir müssen uns von dem Wort Gottes ernähren, dass das ungesäuerte Brot ist, das wir während der Tage der ungesäuerten Brote nehmen. Frage 2 war also im Grunde, wie bekehrt bist du? Lassen Sie mich darüber nachdenken. Während wir durch die Tage der ungesäuerten Brote gehen, wie kann ich mich mehr bekehren? Wie kann Gott mit mir arbeiten oder mehr arbeiten? Wie kann er mir zeigen? Und bitte Gott, dir zu zeigen, wie du dich ändern musst. Die dritte Frage, wie stark sind meine Überzeugungen? Wie stark sind Ihre Überzeugungen? Wie tief halten Sie Ihre Überzeugungen darüber in Bezug zu, was wahr und falsch ist? Darüber, was richtig und was falsch ist? Das Wort Verurteiler kommt im Griechischen Elenchio, E-L-E-N-C-H-O, vor, was verurteilen, überzeugen, zurechtweisen bedeutet, einen Fehler zu zeigen oder zu entdecken, mit anderen Worten herauszufinden, was Fehler sind und sie dann loszuwerden. Wir müssen starke Überzeugungen haben. Josua wurde von Gott im Kapitel 1 in Josua gezeigt und gesagt, stark zu sein und in die Fußstapfen zu treten, im Grunde genommen dem Gesetz zu gehorchen, stark sein und den Gesetzes Gottes zu gehorchen und ihm treu zu bleiben. In Josua 24, Vers 14 und 15, wo Josua vor seinem Tod und seiner Abreise versuchte, die Israeliten zu erregen und zu warnen, sagte er, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Was wirst du machen? Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Und was wirst du machen? Wie können Sie starke Überzeugungen entwickeln? Dies ist etwas, worüber wir besonders nachdenken sollten, wenn wir durch die Tage der ungesäuerten Brote gehen. Wie kann ich an Stärke und Überzeugung zunehmen? Herr Armstrong pflegte dies viel zu erwähnen. Herr Meredith hat dies selber erwähnt. Herr Weston hat das Gleiche getan. Und das machen wir alle. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21, schrieb Paulus dort, als er seinen Brief an die Gemeinde in Thessalonich abschloss, er sagte, beweise alles und alles zu untersuchen. Wenn Sie etwas glauben und es glauben wollen, untersuchen Sie es. Beweisen Sie, dass es richtig ist. Ist es richtig? Richtig? Ist es wahr? Beweise alle Dinge und halte an den Dingen fest, die richtig und die wahr sind. Wir müssen es uns selbst beweisen. Sie müssen es tun und ihren Kindern zeigen, wie es geht. Existiert Gott? Wenn Sie beten, gibt es jemanden, der Ihre Gebete erhört. Woher weißt du das? Sie müssen beweisen, dass Gott existiert. Gehen Sie die Broschüre durch, die wir über den wahren Gott erstellt haben. Diese Broschüre wurde geschrieben, aber es gibt alle Arten von Materialien zu lesen zu diesem Thema. Existiert Gott? Wenn Sie beten, wissen Sie, dass Gott zuhört? Beweise, dass Gott existiert. Sie müssen auch beweisen, dass die Bibel oder diese Bibel ist dies das inspirierte Wort Gottes, wie geschrieben steht in der Bibel und ist es wahr. Wie verschieden ist es von dem Koran? Wie verschieden ist es von den Lehren Buddhas und wie verschieden ist es von den Schriften Konfuzius? Sie wissen, dass dieses Buch sehr wertvoll ist. Es ist erhalten geblieben und all diese Argumente dagegen, wir wissen nicht, ob es richtig oder falsch ist und es ist nur eine Reihe von Geschichten. Sie müssen in Ihrem eigenen Kopf und Sinn wissen, dass dieses Buch wahr ist. Dieses Buch ist wahr. David erwähnte in den Psalmen, lesen Sie Psalm 119, Vers 142 durch, wo er sagt, dein ganzes Wort ist wahr. Alles, was geschrieben steht, ist wahr. David wusste das. Wir müssen davon überzeugt sein. Ja, und nochmal, wir müssen davon überzeugt sein. Sie müssen wissen, wo Gottes Gemeinde heute ist. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde sie bauen, meine Kirche. Und sie wird nicht aussterben, sie wird immer existieren und da sein. Herr Armstrong las diese Verse vor Jahren und erkannte, dass die Bibel wahr ist. Und wenn dieser Vers wahr ist, dann sollte die Kirche, die Jesus Christus gegründet hatte, irgendwo sein und ich sollte sie finden. Und er fing an, die Kirche zu suchen, eine Gruppe, die den Sabbat hielten und die heiligen Tage und eine Reihe von anderen Dingen, die er erkunden konnte. Und die Gruppe, mit der er in Kontakt kam, war Teil der wahren Kirche, die in einer Reihe von Bereichen abgewandelt war. Aber Gott benutzte Herr Armstrong, um eine Reihe von Wahrheiten wiederherzustellen. Sie müssen wissen, wo sich die Gemeinde Gottes heute befindet. Du musst es wissen. Sie müssen dieses festnageln. Wir haben einige Broschüren, Gottes Kirche im Wandel der Zeit und wo ist Gottes Kirche heute? Gehen Sie dieses durch, aber Sie müssen dieses wissen. Sie müssen auch in der Lage sein, die Bibel zu studieren und die Bibel zu erklären, wie es in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 sagt, die Bibel zu studieren, damit sie sich selbst und allen anderen, die danach fragen, die heiligen Schriften erklären können. Ein Teil unserer Arbeit im kommenden Reich Gottes wird darin bestehen zu sagen, dies ist der Weg, geh diesem Weg, wie es in Jesaja 30, Vers 20 und 21 steht. Ein Teil unserer Aufgabe wird es sein, das Wort Gottes zu lehren. Sie können nicht lehren, was Sie nicht wissen. Sie können nicht auf überzeugender Weise etwas lehren, von dem Sie nicht überzeugt sind. Das sind also Dinge, die wir in unserem Leben ändern wollen, damit wir diese starken Überzeugungen aufbauen können. Und die vierte Frage, die ich ansprechen möchte, lautet, haben Sie Barmherzigkeit? Hast du Mitgefühl oder bist du eine schwielige oder herzlose Person? Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sehr herzlos werden. Gehen Sie zurück zu Matthäus Kapitel 24. Ich denke, es ist die Schriftstelle, die ich möchte. Ich habe heute Nachmittag wohl eine andere Bibel mitgebracht. Aber der Grundsinn ist, dass aufgrund von Herzlosigkeit oder Barmherzigkeit der Liebe viele erkalten wird. Und wir leben heute in einem gesetzlosen Zeitalter. Leute machen Dinge, sie können damit durchkommen und es ist ihnen wirklich egal, was die Auswirkung auf jemand anders ist oder was die Auswirkung auf anderen sein mag. Timotheus oder 2. Timotheus Kapitel 3 spricht über Bedingungen, die gegen Ende des Zeitalters bestehen werden. Also jetzt 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 und 2, 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 und 2. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten. Also, sie denken nur an sich selbst, sie denken nicht an anderen Menschen oder an ihren Mitmenschen. Und weiter, geldgierig sein oder sehr materialistisch, prahlisch, hochmütig, Lästerer. Die sich über Gott lustig machen, sich über die Bibel lustig machen, sich über jemanden lustig machen, der an Gott oder die Bibel glaubt. ungehorsam gegen Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumdisch, zuchtlos, du fliegst einfach vom Griff, hast keine Selbstkontrolle, wild und so weiter und so weiter. Also Mitgefühl fehlt heute in unserer Gesellschaft. Und doch hatte Jesus Christus Mitleid. Er hatte die Kranken geheilt. Dies waren keine bekehrten Menschen. Sie wussten nur, dass er heilte und sie wollten geheilt werden. Also heilte er sie. Leute kamen und folgten ihm, hörten auf ihm. Sie waren hungrig und er vermehrte die Brote und die Fische und er speiste sie, weil sie hungrig waren. Jesus Christus war ein mitfühliger Mensch. Sie lesen in Matthäus Kapitel 23, Vers 37, dass Jesus Christus zu seinem Volk gekommen war. Er kam zu den Juden und sie lehnten ihn ab. Sie hörten nicht auf ihn. Sie verfolgten ihn und töteten ihn schließlich oder hatten zumindest die Römer, um ihn zu töten. Aber im Matthäus Kapitel 23 machte er diese interessante Bemerkung. Matthäus 23, Vers 37. Matthäus 23, Vers 37. O Jerusalem, o Jerusalem, der du tötest die Propheten. Er spricht über ihre Geschichte hier. Sie haben Jesaja, Jeremia und andere getötet. Und steinigt die, die dir zu dir gesandt sind. Denn Paul war oder wurde mehrmals gesteinigt. Wie oft? Er spricht jetzt über sich selbst. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken sammelt oder ihre Flügel über ihren Küken streckt. Aber ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, Jerusalem, wie oft war ich besorgt um dich, wollte dich heilen, wollte das tun und wollte dich erretten, aber du wolltest nicht. Jesus Christus war ein Mann des Mitgefühls. Wir müssen die gleichen Eigenschaften entwickeln. Jakobus und Johannes wurden von Jesus Christus die Söhne des Donners genannt, weil sie bereit waren, Menschen, die nicht das Richtige taten, mit dem Blitz zu erschlagen. Wenn Sie dort die ersten Verse von 1. Johannes Kapitel 2 lesen, er schrieb in seinem Alter ungefähr 90 nach Christus, sagt er, meine kleinen Kinder. Mit anderen Worten, er war gereift. Er war gereift. Er wurde sanfter mit seiner Bekehrung. Er wurde mehr wie Jesus Christus selbst. Ich möchte, dass Sie etwas bemerken. Im ersten Kapitel von Petrus, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1, Petrus gibt hier Männern und Frauen Ratschläge, Ehemännern und Ehefrauen. Jetzt 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, mit anderen Worten, die nicht bekehrt sind, und weiter, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden oder ohne ihnen zu predigen. Und in Vers 7 spricht er über die Ehemänner. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen oder mit euren Frauen, mit Verständnis, sie erkennen, dass sie anders denken, sie funktionieren anders, sie haben unterschiedliche Meinungen. Und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Jetzt den zweiten Teil von Vers 7, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Und dann Vers 8 und 9 im gleichen Kapitel, schließlich leid allesamt, er spricht von Ehemännern und Ehefrauen und Kindern und sogar Sklaven, die diese zu diesem Zeitalter hatten. Und weiter, Vers 8 und 9, jetzt nochmal ganz im 1. Petrus Kapitel 3. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderisch, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Aber er sagte dort in Vers 8, endlich seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderisch, barmherzig und demütig. Jesus Christus war ein mitfühlender Mensch, ein mitfühlender Führer. Petrus spricht hier über Frauen und Männer, füreinander Mitgefühl zu haben. Und dann erwähnt Paulus in Philipper, Kapitel 2, Vers 5 dort, lass diesen Geist in dir sein, der in Jesus Christus war. Er ist für uns gestorben, weil er die Welt geliebt hat. Er wurde der Retter der Welt. Dies ist derjenige, der sein Leben gab und das wir am Passa feiern. Brüder, wir sind hier während der Tage der ungesäuerten Brote und der Passazeit, weil Gott uns berufen hat. Gott hat beschlossen, mit uns zu arbeiten. Er hat uns seinen Plan und Zweck für die Menschheit offenbart. Plan und Zweck für das menschliche Leben. Aber wir wurden berufen, Erstlinge zu werden. Wir wurden gerufen, um zu wachsen und zu überwinden. Uns zu ändern, um Buße zu tun und umgewandelt zu werden. Darauf müssen wir uns heute während des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote konzentrieren. Gott hat uns das ewige Leben versprochen, ein Teil seiner Familie zu werden. Aber es gibt Dinge, die wir tun müssen. Und während des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote konzentrieren wir uns auf das, was wir tun müssen. Fragen Sie sich, warum sind wir hier? Verstehen Sie das unglaubliche Vorrecht, das uns derzeit gewährt ist, haben wir Mitgefühl, wachsen wir in unserer Bekehrung, entwickeln wir wirklich starke Überzeugungen. Brüder, während wir durch die Tage der ungesäuerten Brote und die Passazeit gehen, konzentrieren wir uns auf die Segnungen, die Gott uns gegeben hat, um uns zu dieser Zeit zu berufen. Aber konzentrieren wir uns darauf, die Herausforderungen zu meistern, die wir heute haben, umzukehren, umgewandelt zu werden und zu wachsen und uns zu ändern. Und nutzen wir diese Zeit, damit wir Gott verherrlichen und Teil seiner Familie werden können.